Hallo, ich bin Michael Schwalbach, Top-Management-Coach, Berater, Speaker und Buchautor für gute Führung und Kulturwandel. Was ich mich immer wieder frage, was macht gute Führung aus? Gerade im Wandel. Wie kann Führung zu mehr Inspiration und Fokus führen und die nötige Energie freisetzen? Und was bedeutet das dann für CEOs und Führende? Wie bleiben sie souverän inmitten von Komplexität und manchmal auch Chaos? In diesem Podcast gehe ich auf Spurensuche. Rausgekommen sind tolle Gespräche mit faszinierenden Führungspersönlichkeiten, die auch den Mut haben, den Menschen hinter ihrer Rolle zu zeigen. Viel Spaß beim Zuhören und lassen Sie sich inspirieren.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung mit Dr. Michael Schwalbach.
Im heutigen Live Leadership Talk spreche ich mit Dr. Udo Lange, CEO der Logistiksparte des weltweiten Kurier- und Logistikunternehmens Federal Express Corporation, kurz FedEx, mit Hauptsitz in Memphis, Tennessee. In 2019 machte FedEx einen Umsatz von 63 Milliarden Euro und das Unternehmen hat ca. 450.000 Mitarbeiter und ist in 220 Ländern vertreten. Die Luftfrachtdivision ist die weltgrößte Frachtfluggesellschaft der Welt mit 678 Flugzeugen. Das Gespräch mit Udo Lange besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil sprechen wir vor allem über die Unternehmens- und Führungskultur bei FedEx und die Rolle von Udo Lange im Unternehmen. Im zweiten Teil erfahren wir dann mehr darüber, wie Udo Lange seinen Bereich mit 20.000 Mitarbeitern in 29 Ländern führt und die Kulturentwicklung angeht. Udo, ich freue mich, dass wir uns heute treffen können. Es ist fast 8 Uhr abends. Du hast einen anstrengenden Tag hinter dir, kommst direkt aus Amsterdam. Und trotzdem sitzen wir hier in deinem Hotelzimmer in Hannover und machen das Podcastgespräch. Ich finde das klasse, dass du dir die Zeit nimmst und ich muss sagen, ich fühle mich wirklich geehrt.
Ja, vielen Dank, Michael. Einmal freut es nämlich, dass wir uns nach so vielen Jahren mal wieder sehen. Und ja, Leadership ist eins meiner Steckenpferde. Und ich fand das super, dass du mich da eingeladen hast. Und ja, ich freue mich schon auf unser Gespräch.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, Udo. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, gebe ich eine kurze Einführung in deine Vita. Du bist studierter Wirtschaftsingenieur und hast in Ökonomie promoviert. Mittlerweile hast du mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Logistikbranche. Wir beide kennen uns seit 2013. Du hattest seinerzeit eine Führungsaufgabe bei DHL und bist dann später zu den Lufthansa Skyships gewechselt, bevor du 2015 den Ruf aus Memphis erhielst. Deine aktuelle CEO-Position in der Logistiksparte hast du seit letzten September inne. In deiner Rolle bist du natürlich für Ergebnisse verantwortlich, klar. Aber, und so habe ich dich kennengelernt, Menschen sind dir wichtig. Udo, FedEx wird auch in Amerika oft FredEx genannt. Das heißt, es gibt eine enge Verbindung zu des Unternehmens zu dem Chef, Fred Smith, der jetzt 75-jährig auch noch im Unternehmen ist. Und mich würde interessieren, wie in so einer Konstellation, was natürlich auch für die Kultur des Unternehmens prägend ist, es gelingen kann, sozusagen auch andere Stimmen als die des Chefs sozusagen zu hören. Ja? Also ist es so, dass der Chef kommandiert und alle hören auf sein Kommando? Ja, vermutlich nicht. Aber wie wird das austariert? Da würde mich deine Meinung und deine Einschätzung interessieren. Ja? Also dass eine gewisse Diversität von Stimmen da im Raum ist.
Ja, ich glaube, also FedEx zeichnet sich wirklich aus durch eine ganz starke Kultur und einen ganz starken Fokus auf die Kultur. Und das zieht sich dann natürlich auch durch, wie das Unternehmen geführt wird. Ich fange mal ein bisschen an, was so stark an der Kultur ist und dann komme ich nochmal tiefer auf deine Frage, wie das dann mit Fred zusammenhängt. Also Fred hat damals dieses Unternehmen gegründet und hat es gegründet auf den Grundprinzipien People, Service, Profit. Das war vor 40 Jahren. Dieser Fokus auf Mitarbeiter, Kundenzufriedenheit und Profitabilität als Dreiklang, der ist auch heute noch ganz klar Teil der Strategie, aber auch Teil der Kultur. Das heißt, da hat man was, da kann sich jeder drauf nach ausrichten. Vor 20 Jahren ist dann hinzugefügt worden der sogenannte Purple Promise mit dem Anspruch, make every customer experience outstanding. Also das Versprechen, das lilane FedEx-Versprechen, jede Kundenerfahrung hervorragend zu machen. Und das ist ein Anspruch, der an alle 450.000 Mitarbeiter im Konzern geht. Und das ist natürlich auch ein anderer Leitstern. Und vor 10 Jahren ist dann Lean Six Sigma-Thema aufgesetzt worden, das bei uns QDM heißt, steht für Quality Driven Management. Und das führt im Prinzip dazu, dass wir kontinuierlich die Prozesse verbessern. So, das heißt, das ist also wichtig von der, vom kulturellen Rahmen. Und wie jetzt natürlich geführt wird, unser Führungskreis ist ja ein Mehrdivisionsunternehmen, sind ja große Sparten, ein FedEx Express, ein FedEx Ground, ein FedEx Freight, FedEx Logistics, FedEx Office. Da hast du natürlich einmal dann natürlich die Führung in diesen Bereichen, die ihre Geschäftsfelder vorantreiben und die dann aber natürlich unter Fred in seinem Board zusammenkommen. Und wir haben eine ganz offene Diskussionskultur. Also ich finde es faszinierend. Also seit 1. September sitze ich jetzt da im Board mit drin. Und Fred aber als Führungskraft ist auch faszinierend, weil der hat zum einen natürlich eine immense Erfahrung, ist aber auch sehr visionär und der war immer ein Disruptor in der Industrie. FedEx Express ist ja damals im Prinzip etabliert worden. Es gab ja keine schnelle Sendung. Und er hat damit ja praktisch ein Geschäft geschaffen, das den Markt disruptet hat. Und so gehen wir aber auch heute noch ran und so laufen die Diskussionen. Und die Firmenfarbe ist lila und daher, also es ist auch ein Differenzierungsfaktor natürlich.
Ja, ja.
Und daher sprechen wir eben vom Purple Promise. Und das Interessante ist, die Kunden nehmen das auf. Also wenn der Kunde auch mal nicht den Purple Promise bekommt, dann spricht der uns an und sagt, das war jetzt aber keine Purple Promise Erfahrung, die ich hatte. Was toll ist, weil du im Prinzip, FedEx hat es geschafft, zum einen ins Lexikon zu kommen. Es gibt in den USA ein Verb, das heißt FedEx. Ich FedExe dir das jetzt. Ich schicke dir also diese schnelle Sendung, diese Express-Sendung. Und ähnlich haben wir es auf der Kundenerfahrung geschafft, dass der Kunde selber darüber spricht, ich möchte den Purple Promise haben. Und das ist für uns eine Strategie und damit auch natürlich ein Differenzierungsfaktor.
Einige meiner Kunden sind gründergeführte Unternehmen und ich finde, es braucht eben auch vom Chef eine gewisse Haltung, sozusagen Widerspruch zuzulassen, was ja nicht ganz ohne ist. Ne? Und da würde mich mal interessieren, also wenn du das mal so vergleichst mit, du hast ja nur eine Erfahrung auch mit DHL, also jetzt nicht in Vorstandsrunden, aber eben nur drunter, ja, also oder vorstandsnah gab es ja auch Diskussionsrunden. Läuft das anders in Amerika?
Ja, ist
deine Erfahrung? Oder?
Das läuft anders. Die Kulturen sind natürlich auch einfach völlig anders. Also eine deutsche Diskussion läuft anders als eine amerikanische Diskussion. Da muss man natürlich auch wissen, was ist dem Amerikaner wichtig, während was ist dem Deutschen wichtig. Also vielleicht kann ich das Beispiel bringen. Bei mir hat das damals wahnsinnig viel geholfen. Also ich bin 2001 in die USA gegangen, das erste Mal, und war da so gut wie vorher noch nie in den USA gewesen. Also war ich extrem deutsch und war dann da im Management-Team von Schenker USA. Und die haben mich auf ein Kulturseminar geschickt. Und auf dem Kulturseminar haben die einen ganz einfachen Vergleich gebracht. Der Amerikaner ist wie ein Pfirsich und der Deutsche ist wie eine Kokosnuss.
Okay.
Und Der Vergleich ist wie folgt. Also wenn ich mit dem Amerikaner, ich stehe in der Bäckerei und da steht neben mir einer, der kennt mich überhaupt nicht und der verwickelt mich auf einmal in einen Smalltalk und der fragt mich aber auch über Dinge, die aus deutscher Sicht privat sind. Für den sind die aber nicht privat, weil das ist jetzt einfach Smalltalk. Und dann lädt er mich vielleicht auch noch zu Hause zu sich zum Essen ein. Und irgendwie denkt man ja jetzt, okay, jetzt kommt dann wahrscheinlich irgendwann mal die Einladung. Die kommt dann aber nicht. Das war einfach nur dieses freundliche Gespräch, weil ich nämlich noch im Pfirsich bin. Und innen drin ist noch der Kern.
Ja, und verstehe.
Die tatsächliche Einladung, wenn ich die kriege, dann bin ich im Kern und dann habe ich auch einen Freund, genauso wie in Deutschland, für eine längere Zeit gewonnen. der Deutsche ist jetzt die Kokosnuss, je nachdem, in Deutschland gibt es auch unterschiedliche Kulturen, aber sagen wir mal, dieser Vereinfachung, die Kokosnuss, das heißt, der ist am Anfang ein bisschen härter, rauer, da kriege ich nicht diese Smalltalk-Gefühl. Aber wenn ich dann einmal durch bin, dann komme ich an die Milch dran und dann bin ich auf einmal ganz eng mit dem.
Spannendes Bild, ja.
Und das ist wahnsinnig hilfreich. Also es gibt viele von diesen Vergleichen, aber das ist, glaube ich, ein ganz hilfreiches Beispiel. Und ein anderes, was ich extrem hilfreich finde, ist, wenn wir jetzt hier im Zimmer sind und der Amerikaner würde eine Strategie machen, dann sagt der Amerikaner, so, wir rennen jetzt alle mal hier zu dieser Lampe links, ne? Und dann wird gesagt, die Lampe ist super und das ist genial und hier haben wir auch ein bisschen Analyse gemacht, warum die Lampe gut ist und dann sind alle, wow, wir gehen jetzt zur Lampe. Und es ist eine wahnsinnige Energie, zu der Lampe hinzukommen. Nach 3 Monaten stellt man aber fest, na, die Lampe ist vielleicht doch nicht so richtig, die Richtung. Wir müssen eigentlich mehr so zur Tür, was ja schon von hier ein großer Schwung ist. Dann wird sich der Chef hinstellen und sagen, habt ihr bisher alles super gemacht. Also richtig gut, wir sind richtig gut unterwegs. Jetzt haben wir nur einen kleinen Kurswechsel. Die Lampe war ein guter Start, aber eigentlich wollen wir zur Tür. Jetzt gehen wir alle zur Tür und dann wird die ganze Kraft mobilisiert auf die Tür. Und dann rennen alle zur Tür. In Deutschland würde natürlich jeder sagen, hey, warum, wir sollten noch zur Lampe gehen. Da komme ich dann gleich zu. Und jetzt auf einmal zur Tür, was soll das? Bei den Amerikanern ist wichtig Movement. Es muss immer, es ist Bewegung und man geht auf ein Ziel zu. Und diese Schwinge von Lampe zu Tür, dann zu dem Schrank hier dazwischen, die werden immer enger. Und am Schluss komme ich auch zum Ziel, aber mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, aber mit sehr hohen Ausschwüngen am Anfang.
Würdest du das als Agilität bezeichnen? Also wir reden ja heute sehr viel von Agilität, ja, ist das?
Ich denke, das ist es. Ich denke schon, dass es agil ist. Manchmal, wenn man jetzt wieder den deutschen Ansatz nimmt, im Vergleich wurde da gesagt, der Deutsche, der hat erstmal seine Analyse. Und da hat er vielleicht sein 200-Seiten-Papier und das ist richtig sauber alles aufgearbeitet. Und dann hat er das und dann baut er seine Eisenbahnschiene. Und die führt jetzt nicht zur Lampe, sondern die führt genau zu der Glühbirne und da zum obersten Punkt. Ganz zielgerecht. Und da wird die Schiene jetzt hingelegt. Und wenn das alles sauber war und die Umfeld alles richtig ist, dann ist das natürlich auch schnell, weil die Eisenbahnschiene führt dahin. Und ich bin extrem konkret. Und warum ist Deutschland im Spezialmaschinenbau so stark? Weil das sind genau Qualitäten, wo das oder auch in der Automobilindustrie, wo das, denke ich mal, sehr, sehr hilfreich ist. Aber wenn es falsch ist, wenn die Analyse falsch ist,
dann
ist es wahnsinnig schwierig, diese Eisenbahnschiene rauszuholen. Da gibt es einige gute Beispiele in Deutschland, wo die Strategie falsch war, aber man dann immer wieder auf die Analyse verwiesen hat und gesagt hat, ja, aber da hatte ich doch das Papier.
Na klar.
Aber das Papier war leider falsch.
Ja, und ich denke auch, was wir hatten mit dem Thema Agilität, ich meine, wenn heute ist ja mehr und mehr Agilität gefragt und eben diese Schienen, in vielen Kontexten taugen die nichts mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass sich amerikanische Unternehmen im Großen und Ganzen mit dem Konzept, sage ich mal, und der Vorstellung der Agilität vielleicht ein Ticken leichter tun als wir. Denn für uns ist es ein großer, wie man so neudeutsch so schön sagt, ein großer Mindset-Shift. Ne? Also, und deswegen finde ich das interessant, was du sagst jetzt auch über die Kultur von FedEx. Ne?
Ja, wir haben auch zurzeit ein großes Agilitätsprogramm aufgesetzt. Aber ich bin dabei, es passt zu der Kultur, passt es, es ist einfacher. Ja?
FedEx wird als eine der am meisten bewunderten Firmen gehandelt. Ich weiß nicht, ob das in Amerika ist, glaube ich. Ne? Ja, da gibt es ja diese Kategorie der Most Admired Companies. Ne? Warum ist das so?
Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich die Kultur. Die Kultur ist wirklich wesentlich und das spüren die Leute auch. Und ich hatte ja vorhin darüber gesprochen, im Lexikon ein Verb zu finden, dass das Unternehmen der Unternehmensname ist, da gibt es jetzt nicht so viele Unternehmen. Aber dann hat FedEx auch wirklich ausgezeichneten Leadership. Also wenn du den Fred Smith nimmst, der ganz viele Awards gewonnen hat, aber der auch, sag mal, in in USA, aber auch weltweit eine Persönlichkeit ist und der auch angesehen ist, ja, und der tatsächlich für was steht, also steht als Mensch für mehr als nur Fred Smith oder das Unternehmen. Mm. Und wenn du dann aber schaust, zum Beispiel Rob Carter hat jetzt wieder den CIO Award of the Year gewonnen, das ist unser CIO.
Ah, okay.
Oder Gloria Boylan wurde als eine der 100 einflussreichsten African-American-Leaders in Nordamerika gewählt.
Okay. Und die macht was, wenn ich fragen darf?
Die hat Operation Excellence bei uns gemacht, für den Konzern, auf Konzernebene.
Okay.
Und das heißt, ich glaube, das ist nicht nur das Unternehmen, aber es sind auch die Führungskräfte, und könnte ich dir viele, viele mehr geben, und die natürlich dann auch in der Öffentlichkeit sind und dann natürlich auch das Produkt. Also die Mitarbeiter oder die Kunden erleben ja den Purple Promise auch wieder, ja. Und den erwarten die auch. Und ich glaube, das sind alles wesentliche Punkte, aber es ist auch der Stolz der Mitarbeiter. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Letzte Woche war ein Hausbrand. Und ein FedEx-Mitarbeiter ist da mit seinem Paketwagen gewesen, das brennende Haus gesehen, ist rein und hat aus dem brennenden Haus eine Frau gerettet. Und das war wirklich, der hat das Leben ihr gerettet. Wir haben bei FedEx einen sogenannten humanitären Award jedes Jahr. Und wir haben zig von diesen Fällen und unser Express-CEO hatte diesen Mitarbeiter angerufen und gesagt, sag mal, was hast du denn in dem Augenblick gedacht? Und er hat gesagt, das mache ich, weil ich ein FedExer bin. Das machen wir, weil wir zu FedEx gehören. Und das wirst du bei uns also ganz häufig finden, diesen Stolz der Mitarbeiter, aber auch dann der Stolz auf die Marke, aber damit auch was Außergewöhnliches machen, weil das Unternehmen ja auch vieles Außergewöhnliches gemacht hat und Führungskräfte auch was Außergewöhnliches gemacht haben, aber alle Mitarbeiter haben diesen Anspruch und wir haben einen extrem starken Ansatz im Einstellungsverfahren. Also als ich eingestellt wurde, das war fast alles nur Kultur. Hat der Udo den kulturellen Fit für unser Unternehmen? Jedes Gespräch und wir genauso. Also es wird dann angenommen, okay, jetzt bis zu der Ebene, fachliche Fähigkeiten, das passt. Und jetzt aber passt das in die Kultur rein, weil die Kultur eben ganz stark die Marke auch beeinflusst. Und das geht runter bis auf Frontline-Mitarbeiterebene.
Die Frage ist natürlich, inwieweit reproduzierst du dich selbst im Auswahlprozess, was wiederum Auswirkungen auf die Diversität hat. Ne? Also was würdest du sagen, wie FedEx das handhabt, dass genügend Diversität, dass genügend andere Gedanken im Raum sind, ne? in der Entscheidung. Wie handhabt ihr das?
Ich glaube schon, dass wir einen guten Mix haben, auch aus zum einen natürlich mit einem ganz starken Fokus auf Eigenentwicklung. Mitarbeiter, also ich war eigentlich eher ein Sonderfall, auf meiner Ebene jemanden von draußen reinzuholen, weil das kulturelle Risiko eben dann so hoch ist. Aber wir haben schon Fälle, wo in Führungspositionen auch sagen, das ist ein Talent und das brauchen wir und das holen wir uns von draußen rein, wo wir schon auch andere Gedanken natürlich haben wollen, aber wir wollen andere Gedanken haben, die trotzdem in unsere Kultur reinpassen. Und das gibt ja immer noch, also Menschen sind ja nun mal unterschiedlich. Du kannst in unserer Kultur noch eine ganz große Diversität haben, aber die machen halt bestimmte Dinge nicht. Also man ist nicht unhöflich. Man benutzt keine foul Language, man attackiert nicht, man ist nicht fies oder so. Das ist einfach nicht. Weil wir halt, also man hat ein bisschen diese freundliche Südstaatenkultur, weil Memphis ist nun mal ein Südstaat. Und das ist ganz interessant. Also ich habe in wenigen Unternehmen gearbeitet, wo es so wichtig ist, auch wie man miteinander umgeht. Und wenn du das nicht machst, dann spuckt dich das erstmal der Auswahlprozess ist eigentlich so gut, dass du die Leute schon gar nicht reinholst. Aber wenn da mal tatsächlich einer reinkommt, der wird dann auch ausgespuckt. Also die Persönlichkeiten müssen passen, aber du willst trotzdem natürlich die Diversifizierung haben. Aber du hast schon das Risiko, was du sagst. Das hast du natürlich. Aber du hast zum andererseits natürlich die extreme Kraft der Kultur. Ja?
Der Begriff, der mir jetzt einfiel, der ja auch naheliegt, wenn ich dich so reden höre, ist Werte. Ne? Also vermutlich geht es um bestimmte Werte, die ihr abfragt, ja, oder mehr oder weniger implizit testet. Und das finde ich ja auch für Firmen eminent wichtig, sozusagen eine Vorstellung zu haben, was sind denn eigentlich unsere Kernwerte, ne? Gegen die man auf keinen Fall verstoßen darf. Das setzt ja ein Bewusstsein und ein Lernen bezüglich dieser Werte, Werteverstöße auch irgendwie voraus. Und das ist in gar nicht so vielen Firmen nicht wirklich klar. Also ich kenne eine Menge Firmen, die sind sich nicht so klar darüber, was geht, was ist nicht, was geht nicht. Also was, ne, was ist sozusagen in diesem Erlaubnisraum der Werte, was ist in Ordnung und was ist definitiv für uns gar nicht in Ordnung. Ne? Und ich schätze, es geht eher in diese Richtung auch. Oder?
Ja, ist, ne? Ja, das ist ganz, okay. ganz wichtig. Aber ich glaube, da haben wir extrem hohe Klarheit.
Mhm. Ja, aber das finde ich spannend, ja. Habt ihr sowas wie ein Credo oder sowas? Also ich meine, wie kommt diese Klarheit sozusagen zustande? Das ist ja auch nicht, die fällt ja nicht vom Himmel, ne?
Gut, ich glaube schon, dass das zum einen diese Kontinuität des Leaderships ist, aber zum anderen auch, es war ganz interessant, also als ich als CEO reinkam, dann wurde mir gesagt, gleich in der ersten Woche, du musst verstehen, du hältst jetzt als in deiner Position, du hältst die Kultur in deiner Hand.
Ach ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja schön, aber ich bin ja neu, ich kenne die Kultur ja eigentlich noch gar nicht. Ja, du musst jetzt, das wird aber von dir erwartet, in deiner Rolle, und du musst jetzt relativ schnell lernen, was die Kultur ist. Und hier sind natürlich auch Leute, die sind schon länger dabei, aber das ist ganz entscheidend. Also du führst auch mit der Kultur. Wir haben auch Kulturprogramme. Also wir haben People Service Profit ist ja so wichtig für uns. Und wir haben ein Programm, das heißt Living PSP.
Das okay, heißt, also diese drei Aspekte, Menschen, Mitarbeiter, kann ja auch People, kann ja auch Kunde sein.
Ja, aber in unserem Fall ist es praktisch der Mitarbeiter, okay. Dann
Service
und ja. Profitabilität.
Okay, ja.
Und das Living PSP, also dieses zu leben, ja, als Führungskraft. Und das Spannende ist, wenn du in dem Training drin bist, das hat zum Teil Zen-Aspekte.
Also, inwiefern?
Ja, zum Beispiel eins der Mantras da ist, Entschuldigung wieder fürs Englische, aber das sind halt einfach die Begriffe, die wir dann immer drin haben. Also, be here now. Okay. Aber also sei da.
Ja, sei präsent, würde man
sagen.
Sei
präsent, genau, ja. Und das wird da eben praktiziert und vermittelt, dass das ganz wichtig ist und dass du im Gespräch mit dem anderen, mit der anderen Person oder auch mit dem Kunden, du bist da. Du kriegst dann sogar so ein Schild, be here now. Und das Interessante ist, die sagen, stell nicht dein Schild im Meeting auf den Tisch, sodass alle es sehen können. Das Schild ist für dich.
Ja.
Stell das vor dich hin. Wenn du mal nicht präsent bist, dann soll dich das Schild, also die anderen haben ihre eigenen Schilder. Das ist dein Schild.
Verstehe.
Das fand ich eigentlich einfach, aber interessant. Oder da ist ein anderes.
Ja. Darf ich da gerade nochmal kurz einhaken? Das finde ich deswegen so spannend, weil das ganz oft ja unterschätzt wird. Also das ist ja auch ein Thema, mit dem ich unterwegs bin. Ne? Also klar, Präsenz mit yogischen Techniken auch, mit anderen Techniken, ne? Also Präsenz herstellen, weil es ja in der Begegnung auf die Kontaktqualität ankommt. Weil ein gutes Gespräch, so wie wir das jetzt führen, setzt ja voraus, dass wir präsent sind. Ja? Und wenn wir uns zu viel ablenken lassen und nicht beim anderen sind und mit anderen Konzepten beschäftigt sind, können wir kein gutes Gespräch führen. Und das wird ganz oft wirklich unterschätzt. Und deswegen finde ich das klasse, dass da im Training sozusagen auch Wert drauf gelegt wird. Ne?
Toll. Anderes Instrument ist, das heißt Mood Elevator. Und das geht dann los von praktisch einer, was ist eine ganz negative Stimmung, bis hin zu, was ist eine sehr motivierende Stimmung. Mhm. Da kriegst du so eine kleine Karte und da kannst du dann drauf gucken und siehst dann, oh, wie bin ich eigentlich heute gelaunt? oh nee, ich bin ja negativ.
Und warum ist das wichtig?
Na, weil natürlich eine positive Grundeinhaltung, also ich finde, du kannst in ein Meeting gehen und du kannst schon nur in das Zimmer reingehen und du spürst die Energie in dem Raum, ob das negativ ist oder positiv. Da kann es auch knistern. Und das hängt natürlich damit zusammen, wie ist die Grundenergie der einzelnen Leute in dem Zimmer. Und jetzt stell dir mal vor, wieder beim Mood Elevator, jeder hat eben dieses Positive und wir gehen freundlich miteinander um, aber wir wollen was zusammen erreichen. Das ist eine ganz andere Energie im Raum, als wenn ich schlecht gelaunt bin, sage, okay, ich bin jetzt die Führungskraft, aber ich verhalte mich heute einfach mal blöd, weil ich habe heute schlecht geschlafen und das müsst ihr einfach verstehen. Oder ich bin so, ihr müsst einfach das hinnehmen, das ist mein Charakter. Und da haben wir halt mehrere so Elemente als Teil vom Living PSP. Und da, mein Geschäft operiert jetzt in 30 Ländern, ja. Oder haben wir neu in Vietnam einen Standort eröffnet. Jetzt musst du ja in diese neuen Standorte auch diese Kultur reinbringen, ja. Und also das fand ich habe das noch in keinem Unternehmen gesehen gehabt, wo so intensiv in Kultur, also investiert wird, aber auch tatsächlich Trainingsprogramme. Living PSP als Trainingsprogramm.
Kultur irgendwo anders hinbringen ist ja auch immer ein bisschen, ich sag mal, eine heikle Angelegenheit. Das kann ja auch durchaus übergriffig sein und ne, also einen Schritt zu weit gehen. Aber die Dinge, die du jetzt gerade beschrieben hast, also ich sag mal Präsenz und Stimmung, die sind ja zutiefst menschlich. Die funktionieren überall. Ne? Und da gibt es vielleicht ein paar Dinge, die sind sozusagen länderspezifisch, aber das sind Themen, die überall funktionieren. Und ich würde gerne nochmal auf das von dir Gesagte in zwei Aspekten zurückkommen. Also das eine fand ich, was du gesagt hast, du trägst die Kultur in deiner Hand, wurde dir gesagt. Ne? Und das stößt bei mir auf eine große Resonanz, weil selbst wenn wir heute in Deutschland und auch in der Welt sozusagen auf darüber reden, mehr Selbstorganisation zu befördern und so, das ist wichtig und notwendig. Trotzdem sind die Leute, die heute an der Spitze sind, die zentralen Kulturträger. Und wie die agieren, deswegen ist das Rollenbild, das Role Modeling, würdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, ist ebenso wichtig. Ne? Und das Zweite ist das Thema Emotion, was damit ja auch eine Rolle spielt, also die Stimmung. Was viele Führende, denke ich, sehr unterschätzen, ist, dass Stimmung hoch ansteckend ist. Sowohl im Positiven, aber leider auch im Negativen. Ne? Das heißt, was du mit Energie beschreibst, also wenn ich schlecht drauf bin, die anderen spüren das genau. Ja, selbst wenn ich denke, naja, die checken das nicht. Nee, die kapieren das. Die kriegen das auf einer anderen Ebene mit. Das ist denen vielleicht gar nicht so sehr bewusst, können es vielleicht auch gar nicht ausdrücken. Aber wenn der Chef nicht gut drauf ist, geht das sehr schnell. Ja, und die anderen sind auch nicht gut drauf. Und es braucht eine Menge Energie, um dagegen anzugehen. Und deswegen finde ich, ist es auch so wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Ne? Weil das Ansteckende ist eben positiv und befördernd und nicht negativ und verhindernd. Ne? Was bewunderst du denn an der Kultur von FedEx?
Ich war ja damals angesprochen worden und hatte überhaupt eigentlich gar nicht das Interesse zu wechseln. Bin dann aber doch, habe gesagt, okay, dann komme ich mal zu einem Abendessen und wir unterhalten uns. Aber ich hatte klar kommuniziert, ich bin eigentlich nicht interessiert. Und es war hochspannend. Meine grundsätzlichen Führungsprinzipien zu dem Zeitpunkt war, ja, bring das Beste aus deinen Mitarbeitern hervor, begeistere deinen Kunden und schaffe finanziellen Mehrwert. Und das ist genau People Service Profit. Und aber ich hatte immer Rollen, wo ich praktisch transformiert habe und diese drei, sagen wir mal, Leitbilder dann in der Transformation drin hatte. Aber nicht unbedingt, dass das Unternehmen selber das schon als Kultur hatte. Und ich fand es hochfaszinierend, dieses Abendessen, wo der damalige CEO Jack Moose und unser Head of HR Bill Willard auf einmal über die Kultur sprachen. Und das passte genau zu dem, was ich als Transformationselemente hatten. So, das muss ich sagen, dann habe ich gesagt, das ist ja spannend, da gehst du ja in ein Unternehmen, wo du nicht transformierst, sondern du wirst da von dem Unternehmen auch lernen. Und ich habe im Bereich People Service Profit vom FedEx so viel gelernt, also dass ich vorher gesagt habe, ich transformiere, ist eigentlich schon fast lächerlich, weil das ist ja auf einem völlig anderen Niveau. Und das ist das eine. Das andere ist natürlich faszinierend, mit solchen Führungskräften zusammenzusitzen. Also das ist ja ein Geschenk für mich, dass ich seit September ich sitze zum einen in der FedEx-Vorstandssitzung und dann, weil wir so eng mit Express zusammenarbeiten, sitze ich auch noch in der Express-Vorstandssitzung mit drin. Da lernst du ja alleine natürlich von den Diskussionen, aber auch von den Personen wahnsinnig viel. Ja. Mhm. Und das ist halt einfach toll. Und du bekommst dann halt Beispiele, die ganz einfach sind, aber die dich dann prägen. Also in einem Bereich, da hatten wir eine Challenge und dann war ich bei unserem CIO, Rob Carter, das werde ich nie vergessen, dann sagt er, okay, jetzt müsst ihr das Chuck-Yeager-Prinzip anwenden. Ich sage, du, Chuck-Yeager kenne ich nicht. Sagt er, Chuck-Yeager ist bei uns ein Testpilot gewesen und Chuck-Yeager musste also praktisch die Flugzeuge testen in Extremkonditionen. Auf Absturz.
Diese Frachtflugzeuge.
Genau, auf Absturz. Mhm. Mhm. Und was Chuck-Yeager sagt, wenn das Flugzeug auf Absturz geht, was ist die nächste und einzige Maßnahme, die diese Situation verbessert? Damit ich nicht abstürze, weil ich kann jetzt nicht 10 machen, weil dann bin ich schon unten.
Klar, ja.
Was ist nur die eine? Mhm. Und wenn ich die eine gemacht habe, dann ist die nächste Frage, jetzt ist es ein bisschen besser geworden, aber ich stürze immer noch ab. Was ist die nächste? Und nur diese eine. Und was ist die nächste? Und wir hatten eben so eine Situation und dann hatte er praktisch es auf diese Abstraktionsebene gebracht und hat gesagt, macht nur eine einzige Sache. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn es nur eine einzige Sache ist, das machen wir. Und dann wurde es auch besser. Und dann, okay, jetzt habt ihr das gemacht, was macht ihr jetzt als nächstes? Und das ist halt einfach toll über die Erfahrung und ich fand das Beispiel einfach sehr, sehr passend.
Die Assoziation, die ich habe zu diesem Vorgehen, ist Ed Schein. Ich weiß nicht, ob du Ed Schein kennst, das ist ein großer, ist ja ein Amerikaner und ist eigentlich der Doyen sozusagen von Change. Ne? Also der sagt ja, wir machen oft diese großen Change-Pläne. Die Frage ist das sinnvoll? Ist es nicht eher sinnvoll, sozusagen in einen persönlichen Kontakt zu gehen mit dieser Person, die Ahnung hat, es muss was anders werden und zu fragen, was ist dein größtes Thema? Daran zu arbeiten, dann zu sagen, okay, was resultiert daraus als nächstes Thema? Und als nächstes Thema. Und das ist das erinnert mich sehr stark an dieses Pilotenvorgehen, also Schritt für Schritt hineingehen in die Situation, lösen, nächster Schritt. Und manchmal ist das ja auch anmaßend und teilweise auch ein bisschen naiv zu glauben, wir wüssten im Vorhinein ganz genau, wie am Ende der Change aussieht. Also, ne, wir haben eine Vorstellung, das ist so ein bisschen vielleicht auch so, also dem Bild entsprechend, das du von der deutschen Denke hast. Aber so geht es ja nicht, sondern das ist eins nach dem anderen.
Ja, und ich will nochmal das mit Deutschland klarstellen. Ich glaube, dass das die Analysekraft, die wir in der deutschen Kultur haben, die hat auch wahnsinnige Vorteile. Und das kann natürlich auch genau, die Analysekraft kann dazu führen, ja, das ist jetzt genau das eine Ding, was am besten ist. Ja. Also Kultur, Leadership, aber dann ist auch, ich fand es hochspannend, meine Promotion ist über Strategie und Organisation von Logistikdienstleistern gewesen. Und ich hatte da praktisch argumentiert, dass es Unternehmen geben wird, die komplette Bandbreite der logistischen Fähigkeiten abdecken können. Aber dass es davon nur ganz wenige gibt. Und jetzt kommt eine FedEx auf mich zu und sagt, willst du hier nicht die Rolle haben und willst du nicht damals Strategie für Luft, See und Verzollung machen? Und dann kam später die Logistik noch dazu. Das ist natürlich ein Geschenk. Das ist ja genau ja. das, wo du dich mit vorher konzeptionell oder wissenschaftlich beschäftigt hast. Mhm. Und jetzt machst du das und jetzt bin ich sogar Teil von dem Führungsgremium und sehe das nicht nur für meinen Bereich, sondern für das gesamte Unternehmen als FedEx, wie wir transformieren und wie wir in dem Markt agieren. Und dann letztlich der Fit für mich, ich glaube, es ist immer auch, was sind deine Fähigkeiten? Also für mich, die Kultur passte, der Leadership passte, die strategische Herausforderung ist spannend und meine Fähigkeiten passen auch da rein, weil die genauso jemand gesucht haben. Und das, glaube ich, ist das, was mich daran fasziniert hat. Ich habe bisher keinen einzigen Tag bereut. Also es ist eine Bombenzeit gewesen und ja, jetzt die CEO-Rolle ist natürlich dann nochmal spannender.
Ja. Ne? Ja, und ich bekomme langsam eine Ahnung davon, warum du da hingegangen bist, weil als ich das hörte, war mein Gedanke, naja, also jetzt nach Memphis, Tennessee, das muss man schon wollen, ne? Also ich meine, das ist ja immer eine andere Nummer, völlig anderer Kontext und ich meine, das ist ja nicht New York oder das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, San Francisco oder so, ne? Sondern das ist Memphis, Tennessee, ja? Aber wenn du das so beschreibst, ja, kriege ich so ein Gefühl dafür, was dich da anzieht, klar, ne?
Ja gut, wir hatten ja, ich bin damals 2001 rüber nach New York. Dann sind wir von New York nach Toronto, dann sind wir von Toronto nach Dallas, dann sind wir von Dallas nach Miami. Das waren 7 Jahre. Dann waren wir wieder 6 Jahre in Deutschland, dachten eigentlich, wir würden in Deutschland bleiben und dann kam eben FedEx und jetzt sind wir so wieder seit 4 Jahren drüben. Aber das Schöne ist, meine Kinder kamen nach 6 Monaten und sagten zu mir, Papa, uns gefällt es hier in Memphis, nur dass du klar bist, wir ziehen nicht mehr um.
Ja, das ist ja meine Aussage.
Weil du diese Freundlichkeit hast, auch im, sagen wir mal, nicht nur im Unternehmen, sondern also die, es ist wirklich eine sehr herzliche Umgebung. Aber es ist natürlich völlig anders. Memphis ist anders als in New York oder in Miami.
Ja. Klar, klar. Lass mich nochmal kurz zurückkommen auf diese kulturellen Unterschiede. Wir hatten vorhin schon mal kurz das angesprochen mit einem Bild der Kokosnuss und des Pfirsichs, ne? Ich habe unlängst ein spannendes Buch gelesen von Erin Meyer, das ist eine Professorin von INSEAD. Das Buch heißt, wenn ich mich richtig erinnere, Culture Map. Und die beschreibt, wie in unterschiedlichen Kulturen Menschen unterschiedlich denken, ja, wie sie unterschiedlich führen und die Sachen auch irgendwie anders umsetzen. Ne? Und das ist wirklich ein ganz faszinierendes Buch, finde ich. Und ja, da in dem Kontext würde mich interessieren, wie du die Unterschiede kultureller Art wahrgenommen hast, jetzt vielleicht auch speziell FedEx, ein bisschen hast du ja schon berichtet und ob es da auch Dinge gab, die dich herausgefordert haben und wie du damit umgegangen bist.
Ich habe in meiner Zeit bei DHL habe ich ein Programm geleitet also ich hatte die These, dass Mitarbeiter Einbindung, Mitarbeiterengagement und Performance, dass da eine Korrelation besteht. Und wir haben damals ein Programm aufgesetzt, wo wir zum einen, sagen wir mal, einen sehr harten Ansatz hatten. Der ging über, das sind Kennzahlensysteme, das ist kontinuierliche Verbesserungsmethodologie, aber daneben auch einen weichen Ansatz, nämlich eine komplette Change-Management-Methodologie. Und wir sind haben das damals getestet. Erst, ich hatte als Testländer gekriegt, Indien, Australien und Japan. Und in der Vordiskussion hieß es, ja, also das mit den Kennzahlen und so, das finden wir eigentlich alles ganz gut, aber das mit dem Change, das brauchen wir nicht unbedingt, das verstehen die dann schon. Und das kostet einen ganzen Tag und das können wir uns eigentlich sparen. Und ich hatte aber durchgesetzt, dass ich für den Piloten das so machen durfte. Und das Feedback aus dem Feld war, dass das Beste an dem ganzen Programm der Change-Ansatz war, weil der natürlich auch half, in die Kulturen reinzugehen. Und ich habe das später in 30 Ländern ausgerollt mit unserer ganzen Mannschaft. Und in jedes Land, wo ich reingegangen bin, es gibt so Bücher, die heißen Cultural Shock. Bevor ich in das Land reingegangen bin, habe ich immer mich mit Cultural Shock auseinandergesetzt. Weil da waren zig Länder, war ich noch nie vorher. Hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie die Kultur ist. Und ich glaube, allein, dass man sich schon damit auseinandersetzt und als Eröffnung habe ich auch immer gesagt, also pass mal auf, ich bin jetzt zum ersten Mal hier und ich mache hier vielleicht Dinge falsch, dann müsst ihr mir das vielleicht einfach sagen oder weil das ist nicht bösartig. Kenne die Kultur nicht. Aber sich alleine auch zu zeigen, ich setze mich damit auseinander, ich habe Interesse und Essen ist in ganz häufig ein Element von Kulturen und sich auch damit auseinanderzusetzen. Ja? Das hat mir natürlich geholfen, wenn du so ein Programm in 30 Ländern ausrollst, siehst du natürlich eine immense Bandbreite. Ja? Und es war faszinierend und es hat mich aber sehr stark geprägt auch.
In einem Vorgespräch, Udo, hattest du mir erzählt, dass FedEx der Kultur des Servant Leadership folgt, also führen ist dienen, würden wir vielleicht in Deutsch sagen. Wie kann ich mir das konkret vorstellen bei FedEx?
Also Fred sagt immer ganz klar zu dem Thema, als Führungskraft, ihr dreht die Pyramide um. Das heißt, der Frontline-Mitarbeiter steht ganz oben und die Führungskraft ist da, um den Frontline-Mitarbeiter zu befähigen. Und das wird häufig auch so wieder natürlich als Teil von den Gesprächen. Also wenn was nicht so funktioniert, wird das schon auch wieder angebracht. Aber es ist eben auch, wenn du dann sagst, hold the culture in your hand, also halte die Kultur in der Hand, das siehst du dann auch. Also du siehst, wie andere Leute agieren. Und wir sind natürlich extrem, das ist ja ein großer Konzern, also ist extrem kommunikativ, aber extrem wertschätzend auch. Also ob es jetzt dieser humanitäre Award ist, nicht nur ein Award, sondern da gibt es ein Abendessen. Die Gewinner werden eingeladen, da werden die Ehefrauen dazu eingeladen und da sind die Führungskräfte dabei. Und das einmal im Jahr. Und genauso gibt es einen Chairman People Service Profit Award, der auch wieder in der Frontline ist. Um eben das auch ganz klar zu signalisieren, das ist uns wichtig. Und
wird das auch sozusagen monetär incentiviert? Also dieses Umdrehen der Pyramide, habt ihr irgendwie ein Bonusprogramm oder ein Performance, also Bezahlung nach Performance, die darauf ausgerichtet ist?
Also wir haben natürlich eine ganze Reihe von Recognition und Reward-Themen. Also ich bringe mal zwei Beispiele. Einmal haben wir eins, das nennt sich bei uns Bravo Zulu. Das Wort kommt aus der,
in der Militär, Armee, glaube ich, ne?
Im Militär gab es Bravo Zulus. Fred ist natürlich schon auch stark auch durch seine Militärzeit geprägt. Und die Idee hinterm Bravo Zulu ist, dass das ein spontaner Award im Moment ist. Also du siehst einen Mitarbeiter und da gibt es auch keine Genehmigungsgrößen und so weiter, sondern du siehst den und sagst, pass mal auf, das ist ja wirklich super, was du jetzt gemacht hast und da gibt es jetzt ein Bravo Zulu für. Und da gibt es unterschiedliche Stufen und je nachdem, welcher Hierarchie du bist, dann kannst du bis dahin den Bravo Zulu ausgeben. Und brauchst aber keinen Fragen. Also das ist dann einfach, du gibst jetzt den Bravo Zulu. Und es wird aber auch geguckt. Also ich hatte zum Beispiel einen VP, der gab Bravo Zulus aus, aber immer kein Geld dazu. Da gab es dann nur die schöne Urkunde.
Ja.
Und ich sagte, okay, das ist ja schön, dass du da sparst, aber das war jetzt, die Idee ist schon auch, dass es monetär dahinter ist. Und das ist ein wesentliches Instrument und ein ganz wichtiges Instrument oder wo Leute auch stolz drauf ist, unser Five-Star Award. Also okay, wir haben fünf Sterne, genau. Aha. Und wenn du also bei irgendeinem Mitarbeiter, also wenn ich jetzt bei mir in meiner Führungsmannschaft bin, aber irgendwo, also wenn irgendeiner einen Fünf-Sterne-Award, das ist so eine richtig schöne Plakette, richtig groß, die hängt aber auch, die Bravo Zulus stehen bei den Leuten, aber der Fünf-Sterne-Award steht auch da und das ist also ist ganz klar vorgegeben. Also ich kriege jetzt für meine Division so und so viele Kontingente für einen VP, für einen Managing Director, Senior Manager, Manager und Frontline. Und also ich habe vielleicht letztes Jahr, habe ich glaube ich in unserem Geschäft, sagen wir mal, haben wir 150 Five-Star Award Gewinner gehabt. Und das ist schon wieder was Besonderes. Und da steht eben wieder der Mitarbeiter im Vordergrund auch. Aber eben auch, was ist eine außergewöhnliche Leistung? Und man ist stolz, wenn man 5 Sterne gewonnen hat. Ne?
Ja, und was ich ja auch tatsächlich smart finde, ist der Zusammenhang zu dem, was ich tue und der Anerkennung, der ist ja unmittelbar. Und das wirkt natürlich, das ist ja emotional ganz anders verankert, als wenn ich dann irgendwie später nochmal darauf zurückkomme und ich erinnere mich da ja klar und so, ne? Sondern nee, ich tue was, ich werde anerkannt und jetzt kriege ich was. Das finde ich schon interessant. Ein interessanter Ansatz, ja. Was mich noch interessiert, Udo, ist, weil das ja heute auch ein Riesenthema ist, klar, in den sich verändernden Welten, ihr seid ja auch einem Wettbewerb mittlerweile aus ganz anderen Bereichen als vielleicht ursprünglich, also wir kommen da vielleicht noch dazu, wie Amazon und so weiter ausgesetzt, und da kommt es auch auf Geschwindigkeit an. Also wie kreiert ihr Speed?
Ein wichtiger Punkt, den ich in deutschen Unternehmen nicht so gesehen habe, ist, wir haben für unterschiedliche Themen wöchentliche Gremien. Und das ist natürlich eine extrem hohe Entscheidungsfrequenz, die du da kriegst. Ja?
Also ihr trifft da wirklich auch Entscheidungen?
Ja, ja. Es gibt unterschiedliche
Meetings Themen. Gibt es viele, aber...
Ja, nee, nee, ne? Also gibt es ganz bestimmte Bereiche. So, das ist das Gremium und das findet wöchentlich statt. Das ist auch Teil der Kultur. Mhm. Aber da werden auch die Dinge entschieden.
Ah ja.
Und gibt dann halt Themen, die dann zum Teil... weißt du dann, okay, da ist es jetzt mal ein bisschen längerer Vorlauf, aber da geht auch Dinge, die können, was weiß ich, vor 2 Tagen passiert sein, ist so relevant, geht in das Gremium rein. Und das ist also, denke ich mal, für ein Unternehmen schnelle Entscheidungen, glaube ich, ist ein wesentlicher Punkt von Agilität. Ja?
Und,
dann ist einfach natürlich die Kultur, also einen Fred Smith, der natürlich so ein Unternehmen gebaut hat, der ist als Person jetzt nicht sonderlich geduldig.
Klar.
Und der sieht auch heute schon einen anderen Konzern. Und diese Ungeduld, die geht auch ins Unternehmen rein, aber das führt jetzt nicht zu, sagen wir mal, Geschwindigkeit, nur um die Ungeduld zu befriedigen. Dann natürlich musst du da gute Arbeit leisten, ja. Aber das, glaube ich, macht auch was aus. Wie ist die, also ist die Führungsmannschaft so, sag mal, Entschuldigung für das englische Wort, wird mehr complacent, also schon mit dem zufrieden, was sie haben und ruht sich ein bisschen auf den Lorbeeren aus.
Was ja passieren kann bei Leuten, die schon 20 Jahre im Beruf sind, im Job sind, in der Firma sind, ne, kann das ja passieren, so eine gewisse Trägheit, ne, kann sich ja entwickeln.
Genau, und also ich denke mal, das ist einfach ja wahnsinnig nach vorne gerichtet. Und jetzt natürlich ist das ein großer Konzern und da hast du viele Funktionen und Bereiche und so weiter. Deswegen ist für uns dieses Business Agility schon auch ein Riesenthema, gerade in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Wie kriege ich Geschwindigkeit in so einem großen Konzern bereichsübergreifend hin? Ich glaube, das ist der Mehrwert, den wir da im Wesentlichen draus kriegen, ja. Und Business Agility hat ja ganz viel damit zu tun, sich zu fokussieren. Weil Geschwindigkeit ja durch Fokus entsteht. Und das ist natürlich, wenn du so ein großes Unternehmen hast wie ihr, hast du so viele Themen, die du anpacken kannst. Und das ist gar nicht gut für Business Agility. Also hilft es uns auch zu sagen, ja, wie priorisiere ich und kriege darüber Priorisierung, führt auch zu Speed, ne?
Ich erlebe aber ganz oft, dass Firmen nicht den Mut haben, zu fokussieren, weil fokussieren heißt ja auch Nein sagen zu Optionen, ne? Und das ist natürlich nicht immer ganz einfach, wenn ich eine tatsächliche oder vermeintliche komplexe Situation vor mir habe und ich weiß nicht genau, wie wird es werden, ne? Und dann kann ich irgendwie auch psychologisch schon nachvollziehen, dass man möglichst viele Bälle in der Luft halten will, aber das ist genau das gerade Gegenteil von fokussieren. Also das erfordert meines Erachtens auch schon Mut, zu sagen, okay, wir machen jetzt das und wir machen nicht 5 andere Dinge auch. Ja.
Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, also für mich ist das ein ganz wesentlicher Punkt. Business Agility hat viele Komponenten, aber klar. Das Fokus und aber auch die Organisation dann zum Fokus zu bringen und dabei zu bleiben und dann die Ressourcen zu allokieren, ist entscheidend. das ist ein ganz spannender Prozess bei uns jetzt auch.
FedEx hat ja in seiner Geschichte, da gibt es ja sicher eine ganz lange Liste von Innovationen, die ihr gebracht habt, die das Unternehmen auf die Bahn gebracht hat. Ich erinnere noch dieses Tracking, das kam, war mal, keine Ahnung, wie lange das schon ist, in den 80ern oder so, wo dann Werbung kam, ja, mit dem Tracking und so. Du konntest dann plötzlich deine Lieferungen konntest du irgendwie verfolgen. Das war ja damals, also für normales Publikum war das da sensationell, wo du am Anfang dachtest, na, ist das Spielereien, dann hast du verstanden, nee, ist doch gar nicht so dumm zu wissen, wo das jetzt eigentlich genau ist und wie lange es vermutlich noch braucht, bis es bei mir zu Hause ist. Das ist ein Beispiel, sage ich mal, das mir noch in Erinnerung ist für Innovation. Und wie schafft ihr eine Kultur der Innovation?
Gut, also wir haben jetzt ja gerade ein paar ganz tolle Innovationen. Die kann man, zum Beispiel kann man unseren FedEx-Bot sehen. Ist das ein Roboter, der ja auf der Straße ist, also am Gehweg. Und die Idee ist, dass du im lokalen Bereich Belieferung über einen Roboter ausführst. Und dieser Roboter kann aber auch Stufen hochgehen. Mhm. Und dass du dir zum Beispiel, stell dir vor, du hast jetzt bis zu Hause, deine Tochter ist krank und du brauchst jetzt Medizin, rufst jetzt bei der Pharmazie an in den USA und fährst da nicht mehr vorbei, kümmerst dich um deine Tochter und der Roboter kommt dann und liefert dir die Medizin direkt nach Hause. Und hat aber auch, jetzt bist du ein Fußgänger, du kommst auf einmal auf den Roboter zu, dann ist der Roboter, der verändert seine Geschwindigkeit, der ist also auch vorsichtig, LED, und ist natürlich auf einmal ein neues Element. Also wir testen den jetzt im Straßenbetrieb sozusagen, ja. Und ein anderes Beispiel ist, wir hatten jetzt in Virginia die ersten Drohnenbelieferungen für Privatkunden. Weil du da halt in einem Raum sitzt, bis der keine hohe Bevölkerungsdichte hat. Mhm. Und es wieder nicht kostengünstig ist, da eben rauszufahren.
Klar.
Und dann haben wir mit einem Unternehmen eine Kooperation gemacht, mit der Regierung die Genehmigung, dass wir da pilotieren dürfen und haben tatsächlich Produkte an den Endkunden geliefert. Mhm. Und das sind ja schon Innovationen wieder, wieder für FedEx sprechen, eben was Bahnbrechendes zu machen, ja, weil das kann natürlich wirklich das verändern. Und wie schaffst du das?
Wobei, wenn ich das sagen darf, bei der Drohne müsst ihr dann schon aufpassen, dass er nicht mit der Amazon-Drohne zusammenstößt. Weil die sind ja auch in diesem Segment unterwegs. Aber es ist schon erstaunlich, ja. Also das ist faszinierend, dass ihr da schon, ich sag mal, das ist vielleicht jetzt ein bisschen seltsam, wenn ich das sage, so weit seid, weil ich das FedEx vielleicht so gar nicht zugeschrieben hätte, aber das ist ja meine eigene, wie soll ich sagen, Beschränktheit da an der Stelle. Also okay, ja. Und ja, wie macht ihr das? Also wie befördert ihr Innovation?
Ja, ich glaube, also es ist ganz, ganz wichtig natürlich, dass du den Leuten den Freiraum gibst, aber dass du auch, du kannst ja jetzt nicht alles machen, aber dass du dann sagst, wie zum Beispiel bei dem Thema Bot, haben wir gesagt, das ist ganz, wir brauchen eine lokale Belieferung, die auf einem ganz anderen Kostenniveau ist, als eben jetzt das alte System zu nutzen. Mhm. Und dann haben wir da eben auch einen ganz innovativen Partner dann, der mit uns zusammen eben auch wieder das Know-how hat und mit uns zusammen dann diesen Roboter entwickelt hat. Oder genauso. Also das heißt immer zu gucken, einmal, was ist das Thema? Hast du die Fähigkeit? Natürlich hast du deine eigene Mannschaft da dran, aber wenn das nicht reicht, musst du in der heutigen Zeit auch eben mit Leuten Partnerschaften eingeben, die das Know-how haben. Ja?
Genau.
Und sonst kriegst du keine Weltklasse-Innovationen hin.
Und da macht ihr viel, so in diesem, heute würde man ja vielleicht auch sagen, Co-Kreation, Co-Creation, ja, Collaboration. Macht ihr das in einem großen Umfang?
Also dieses Roboter-Thema und das Drohnen-Thema, definitiv beide. Ja. Und dann gibt es andere Themen. Also ich meine, wir haben jetzt eine große Innovation, die geht jetzt live. Das ist unser 7-Day-Delivery, also praktisch auch am Sonntag auszuliefern, in Zeiten des E-Commerce. Ja. Macht keiner in den USA, sind wir jetzt die Ersten, die dann damit live gehen. Dazu braucht man jetzt, haben wir keinen Partner, aber ich muss das ganze Geschäftssystem umstellen, um das zu machen, um es auch wirtschaftlich darzustellen. Ja.
Ja,
ja. Ja, das ist, ist aber definitiv eine Service-Innovation, die wir aber dann, wenn wir sagen, jetzt haben wir die eigenen Fähigkeiten, hat eine IT-Transformation natürlich benötigt auch und Prozesstransformation, aber das haben wir alleine gemacht dann, ja.
Das heißt, ihr habt eine R&D-Abteilung natürlich, also eine Entwicklungsabteilung, oder wie kann ich mir das
wir
vorstellen?
Wir haben also die Gloria Beulen, die ich vorhin genannt hatte, die leitete den Bereich praktisch Operation Excellence, Engineering und da sind auch diese ganzen Innovationen. Und wir haben relativ viele Inkubatoren dann. Aber du musst natürlich vorstellen, du hast ja mehrere Divisionen. Das Innovation funktioniert nicht in der Corporate-Abteilung alleine, sondern wie kriegst du das dann hin und gehst in die einzelnen Bereiche? Oder wir haben Blockchain, das ist ein ganz entscheidendes Thema für uns. Wir sind in mehreren Blockchain-Gremien drin. Mein Geschäft macht mit dem US-Government einen Blockchain-Piloten im Bereich Verzollung, weil das natürlich wahnsinnig wichtig ist vom Hinblick auf Counterfeits, also Fälschungen.
Ah, ja.
Weil über Blockchain kann ich ja feststellen, dass es keine Fälschung ist. Hat das US-Government natürlich ein extrem großes Interesse dran und ja, arbeitet mit uns an diesem Blockchain-Piloten.
Was ist gute Führung für dich, Udo?
Da klaue ich mal von John Maxwell. Ein Buch, was ich damals in den USA gelesen habe, das hieß Develop the Leadership Within You. Mhm. Und er hat das jetzt, später hat er das dann viel stärker noch, das Konzept ausgebaut. Damals war es nur in der Buchkladde und witzigerweise fast gar nicht drauf eingegangen im Buch. Jetzt hat er dann ein neues Buch darüber geschrieben. Und das Buch hieß dieses Prinzip hieß die 5 Ebenen des Leaderships.
Ja.
Und das, finde ich, ist auf einer abstrakten Ebene extrem gut und hat auch eine weite Gültigkeit. Also er sagt, die erste Ebene ist die Position. Das heißt, du hast eine Position und die Leute folgen dir, weil sie eigentlich müssen. Die zweite Ebene ist Permission. Also sie erlauben dir, dass sie dir als Führungskraft folgen. Die dritte Ebene nennt er Produktion. Die Leute folgen dir, weil du schon Mehrwerte im Unternehmen geschafft hast. Die vierte Ebene nennt er People Development, also Mitarbeiterentwicklung. Die folgen dir, weil du für sie persönlich was gemacht hast und sie entwickelt hast. Und die fünfte Ebene ist Personhood. Sie folgen dir für das, was du als Person darstellst. Und das wird dann nicht mehr angezweifelt. Und du bist so eine Persönlichkeit, dass die Leute dir folgen. Und das ist ganz, ganz spannend. Also das ist natürlich über mehrere Jahre entwickelt sich das. Aber wenn ich mir jetzt heute bei uns anschaue, ja, ein Fred Smith ist ein Personhood-Leader. Und nicht nur im Unternehmen bei uns, der hat ja, sagen wir mal, einen viel größeren Wirkungsraum. Das gilt auch weit außerhalb von FedEx. Ja. Und das ist einfach spannend, das zu sehen, dass es sowas gibt. Also dass es nicht nur im Buch gibt, sondern das gibt es auch wirklich. Und was heißt das denn dann auch für ein Unternehmen? Also das glaube ich auf einer abstrakten Ebene. Und dann für mich selber, ich glaube, dass guter Leadership auch zusätzlich immer situationsabhängig ist. Und zwar glaube ich, dass es ein Zusammenspiel ist, was ist die Rolle, was ist die Kultur, in der du agierst und was ist das Kapitel, was du schreiben willst. Also ich nehme jetzt mal ob ich einen SVP Operational Excellence bei DHL
SVP
war,
Senior Vice President
bei DHL war oder jetzt CEO für FedEx Logistics, die Rolle alleine ist komplett anders. Und die Kultur, in der ich agiere, ist komplett anders. Aber auch das Kapitel, also mein Vorgänger Richard Smith, der hat im Prinzip all diese Unternehmen jetzt zusammengeführt und hat FedEx Logistik kreiert und das damit auf ein Niveau gebracht, dass es eine Vorstandsposition wurde. Das ist eine Legacy, die er...
Das war sein Kapitel
quasi. Das ist sein Kapitel und das war aber auch seine Vision. Er hat gesagt, wir haben all diese Spezialitäten, die sind hier alle verteilt, macht irgendwie aber keinen Sinn und hat unter seiner Führung mit dieser Vision, aber auch mit diesem, sagen wir mal, bold move, also wirklich einen ein revolutionärer Schritt in FedEx.
Mutiger
Schritt. Hat er das geschafft. Und das ist toll und es wird auch nicht mehr, das ist jetzt da. Und dazu hat er ganz bestimmte Führungseigenschaften gehabt. Und das war nicht Good Leadership, das war Great Leadership. Ja? So, und jetzt ist Udo Lange da. Und Udos langes Kapitel ist jetzt, wir nennen unsere Strategie Force Multiplier. Also was ist ein Force Multiplier? Praktisch ein Kraftverstärker.
Ja.
Stell dir einen Nagel vor. Kein Mensch drückt den Nagel mit dem Finger in die Wand. Du nimmst einen Hammer und über den Hammer hast du eine Wirkungsvervielfältigung und hast damit eine höhere Einschlagkraft. Der Hammer ist damit der Force Multiplier.
Ah, ja.
Und die Strategie, die wir haben, ist, dass FedEx Logistik, also meine Division, der Force Multiplier ist für FedEx. Also wir schaffen mehr Mehrwert für FedEx Express, für FedEx Ground und für FedEx Freight. Und da gibt es halt die Strategie, was ist das im Konkreten? Mhm. Das ist mein Kapitel. Mein Kapitel ist jetzt sind diese Unternehmen zusammengeführt.
Ja.
Wie kreiere ich jetzt diesen Force Multiplier? Wo ich natürlich dann auch mit allen anderen divisionalen CEOs sehr stark kollaborieren muss. Also ich glaube, gute Führung, das Beispiel, es ist, was ist die Rolle, was ist die Kultur, in der du agierst und was ist das Kapitel, das du schreiben willst. Und das ist, glaube ich, daher dann immer situativ. Und das zu verstehen, glaube ich, ist auch ganz entscheidend für gute Führung.
Ja.
Also in Zen würdest du sagen, was ist dran?
Ja. Genau.
Also einmal, was ist da, aber was ist jetzt auch dran? Und das Spannende ist, wenn du Führungskräfte hast, die nicht nur in einer Konstellation gut sind. Also ich glaube, eine herausragende Führungskraft ist eben dann der nicht nur in dieser einen Konstellation, der schreibt mehrere Kapitel, vielleicht auch in mehreren Konstellationen. Mhm. Aber du kannst ja für dich auch sagen, ich bin richtig gut da, und wenn du das weißt und das Thema ist dann nicht mehr so oder die ganze Konstellation ist nicht mehr so, ich kenne auch Leute, die machen was ganz Bestimmtes, dann ist das fertig und dann steigen die wieder aus dem Unternehmen raus.
Super, wenn die das erkennen, ist natürlich eine große Kunst. Ja, also, ja.
So, und da bin ich gut und dann gehen wieder mal anders und dann machen die das wieder. Das, finde ich, zeichnet gute Führung aus, ja.
Ja, ich finde das ganz spannend, dass du auch das Stufenmodell von John Maxwell bringst. Das ist auch so eine Beschreibung, mit der ich auch unterwegs bin. Und in meiner Arbeit geht es ja auch darum, sich als Führungskraft zu überlegen, wie wäre es, wenn die Menschen mir folgten, weil ich so bin, wie ich bin und weil ich für bestimmte Werte stehe. Das ist natürlich etwas, was andere vielleicht Personal Mastery, also persönliche Meisterschaft und sowas bezeichnen, wie Pete Senger, der ja auch sehr bekannt ist in systemischer Arbeit und so, ne, im Veränderungsmanagement. Ja, finde ich faszinierend, wie du das gerade beschrieben hast. Ne? Danke.
Ja, aber nimm jetzt mal einfach mal unser Gespräch. Wir haben uns zig Jahre nicht gesehen. Auf einmal kommen wir wieder in Kontakt. Der Grund, warum ich hier bin, ist, weil ich dir an der Stelle vertraue.
Ja.
Ich sage, ja, das kann ich mit Michael machen.
Ja.
Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Natürlich musste ich FedEx auch noch überzeugen, dass wir das machen können. Die kennen dich jetzt nicht.
Nee.
Die sagen jetzt, warum willst du das jetzt machen?
Ja.
Und dann sage ich, nee, das wird gut.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung mit Dr. Michael Schwalbach.
Wollen Sie es anpacken? Sind Sie bereit für die Reise persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung? Wollen Sie echte Transformationen hin zu souveräner Führung und Hochleistungsteams mit höchstem Wirkungsgrad? Dann lassen Sie uns sprechen. Ich freue mich auf ein gutes Gespräch mit Ihnen. Senden Sie eine Mail an contact@leadingcorporatechange.com und wir vereinbaren einen Termin.